Ja, ich bin immer wieder dankbar zu sehen, was wir für einen großen Gott haben. Wir haben uns nicht abgesprochen im Vorprogramm, in den Ansagen, in den Liedern. Und ich staune, wie unser Gott immer wieder es schafft, unsere Gedanken, unsere Herzen auf eins hinzulenken, auf sein Wort und das, was er uns zu sagen hat. Wir haben Lieder gesungen von der Größe und Macht unseres Gottes, das Lied 159, jetzt das letzte Lied, ich traue auf dich, o Herr. Und das alles ist Thema heute Morgen. Auch das, was du gesagt hast, Woody, dass ja, der Herr Jesus in uns wohnen soll, in uns Raum gewinnen soll, ist Thema heute Morgen. Bevor wir den Text lesen und in die Predigt einsteigen, möchte ich, dass wir uns nochmal kurz erheben und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort in Händen halten. Danke, dass du deinen Willen uns offenbart hast durch dein Wort, indem wir lesen dürfen von deinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, wie er über diese Erde gewandelt ist, wie er Menschen begegnet ist, wie er uns, dich, den Vater, kundgemacht hat. Und nun möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du doch auch zu uns redest, Herr, dass du zu unseren Herzen redest, dass du offene Herzen findest und dass dein Wort mächtig in uns wirkt. Amen. Entschuldigt bitte meine Stimme, die Grippe hat ein wenig zugeschlagen. Ich hoffe nicht, dass es die Schweinegrippe ist. Ich glaube es nicht. Unser Predigttext steht heute Morgen in Markus 7, Vers 24 bis 30. Ich möchte den Text lesen. Und er, das war der Herr Jesus, brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brotsamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Der gleiche Bericht wird von Matthäus berichtet. Und im Matthäus-Evangelium finden wir noch einige schöne Hinweise oder Zusätze zu dieser kurzen Geschichte. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir den gleichen Bericht auch noch aus dem Matthäus-Evangelium lesen, weil wir dort einige wichtige Sachen auch noch finden. Matthäus 15, Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Soweit Gottes Wort. Ich habe euch etwas mitgebracht. einen schönen Pokal. Es ist der einzige, der in unserem Hause steht. Mein Sohn hat ihn einmal gewonnen beim TÜV für eine Orientierungsfahrt, eine Bildersuchfahrt, wo er der Co-Pilot war. In unserer Welt streben wir alle nach Auszeichnungen. Es geht so im ganz Kleinen an. Wir freuen uns über solche Pokale von unseren Kindern für sportliche Leistungen, fürs Blatteln, für Musi-Leistungen. Überall gibt es Medaillen und Anstecknadeln. Wenn wir beim Bäcker sind, greifen wir am liebsten zu dem Brot, was die Goldmedaille bei der DLG-Prämierung gewonnen hat. Wenn wir uns einen neuen Mixer kaufen, kaufen wir den Besten, den Guten, der dieses Prädikat besonders wertvoll von so einer Stiftung bekommen hat. Filme werden unwiderstehlich, wenn sie mit 4 Oscars ausgezeichnet worden sind. Namen von Wissenschaftlern kennen wir meistens erst, wenn sie den Nobelpreis erhalten haben. Die Frage ist, was zeichnet dich aus? Was zeichnet mich aus? Wir leben in einer Zeit, wo das Besondere zählt, und das ist auch sicher gut so. Die Frage ist, wie sieht's bei dir, wie sieht's bei mir aus? Gibt's da Besonderes? Gibt's da Dinge, die uns auszeichnen? Oh ja, da gibt's schon einiges zu nennen. Die vorbildliche Familie, der gute Ruf, den wir genießen, das Ansehen am Arbeitsplatz, unser Engagement in den öffentlichen Vereinen, ehrenamtlich versteht sich, das schöne Haus, das gute Auto, das sind doch alles nicht zu verachtende Werte. Gewiss, das sind alle schöne Werte, die eigentlich alle einen Pokal verdient haben. Aber sind diese Werte Werte, die wirklich Wert haben, die Ewigkeitswert haben? In unserem Text, den wir gelesen haben, wird uns eine Frau vorgestellt, die eine ganz besondere Auszeichnung bekommen hat. Wir finden in den ganzen Bibel oder in den ganzen Evangelien nur 2 Menschen, denen der Herr Jesus diese Auszeichnung verliehen hat. Es ist also etwas ganz Besonderes, etwas, was besonderer ist, wie einen Oscar zu gewinnen oder das Bundesverdienstkreuz. Die wurden schon an viele Menschen vergeben. Hier finden wir eine Auszeichnung, die nur 2-mal vergeben worden ist. Einmal hier an diese Frau, von der wir gelesen haben, und einmal ist diese Auszeichnung verliehen worden an einen Hauptmann aus Kapernaum, dessen Knecht krank war. Was war das für eine Auszeichnung? Was für ein Prädikat? Was hatte diese Frau Besonderes? Hatte sie eine tolle Karriere erlebt? Wir lesen nichts davon. Gehörte sie zu der Elite Israels? Ich glaube, im Gegenteil war es der Fall. Sie war eine Ausländerin. Hatte sie eine vorbildliche Familie? Ihre Tochter war schlimm besessen. Und trotzdem hat sie etwas gehabt, was Gott so gefallen hat, dass er diese Frau erwähnt in seinem ewigen Wort, dass sie ihm ein Denkmal gesetzt hat, was nie ausgelöscht werden wird. Und in diesem Bericht, den Gott ihr widmet, ihr noch ein besonderes Prädikat verleiht. Was war das für eine Eigenschaft? Es war die Eigenschaft, die Gott eigentlich bei allen Menschen sucht. Das Einzige, worauf er wirklich Wert legt, hatte diese Frau. Es war ihr Glaube. Der Herr Jesus schaut ihn an, beurteilt ihn und gibt ihm das Prädikat großer Glaube. Im Matthäusevangelium haben wir das gelesen, in dem letzten Vers, dass der Herr Jesus sagt, O Frau, dein Glaube ist groß. Bei dem Mann aus Kapernaum sagt er, dein Glaube ist groß. So etwas habe ich noch nie gesehen in Israel. 2 Menschen mit großem Glauben, die heute vor uns stehen. Wir haben schon in der Einleitung mehrmals gehört, dass es um hartnäckigen Glauben geht. Ich möchte ihn etwas umschreiben, die Überschrift, und großen Glauben die Predigt nennen. Was ist großer Glaube und wie kommen wir dahin? Hier steht eine Frau, von der der Herr Jesus sagt, du hast großen Glauben. Wie findest du das? Wie findest du das, dass der Herr Jesus einen Menschen adelt und ihm sagt, großer Glaube? Ist das eine Auszeichnung, die du auch schätzen würdest? Wäre sie dir auch mehr wert als vielleicht die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes? Oder dass du erfahren würdest, man nominiert dich für den Nobelpreis oder sonst eines irgendwie hochdotierten Ordens? Was wäre es dir wert, dass der Herr Jesus zu dir sagen könnte, Gunnar, Martin, Schorsch oder sonst setz deinen Namen ein, dein Glaube ist groß. Wir wollen gemeinsam in den Text schauen und schauen, welchen Preis die Frau zahlen musste, um zu solch einem Prädikat zu kommen. Wenn wir einen Pokal gewinnen oder einen Preis verliehen bekommen, dann sind immer Leistungen erbracht worden. Welche Leistung muss man bei Jesus erbringen, um dieses Prädikat großer Glaube zu bekommen? Wir lesen in unserem Text, dass die Frau sich in ihrer Not an den Herrn Jesus gewandt hat. Ihre Tochter war schlimm besessen. Wir wissen aus anderen Predigten, der Martin hat es schon mehrmals ausgeführt, was das bedeutet. Dämonen hatten von der Tochter Besitz ergriffen. Sie quälten die Seele und den Leib, sodass die Tochter dem sicheren Tod entgegenging. Selbst konnte sie sich nicht mehr befreien. Und welche Außenstehende konnte und wollte ihr schon helfen? Ihre Lage war so hoffnungslos. So macht sich die mitfühlende Mutter auf den Weg und sucht nach einem Ausweg. Sie wendet sich an den Herrn Jesus. Energisch, leidenschaftlich bedrängt sie den Herrn mit ihrem Anliegen. Als der Jesus auf ihre Bitte nicht reagiert, gibt die Frau nicht auf, sondern ruft hartnäckig und intensiv weiter. Sie schreit ihre Not hinter dem Herrn Jesus her, so sehr, dass es den Jüngern gar peinlich wird. Und so sehen sie sich gedrängt, sich zum Fürsprecher für diese Frau zu machen und zu sagen, Herr, die schreit immer unter uns her. Und sie geben dem Herrn Jesus einen Rat und haben einen Vorschlag für ihren Meister und sagen, fertige sie ab. Ein hartes Wort. Fertige sie ab. Aber abfertigen ist niemals die Art unseres Heilandes. Er liebt die Menschen, die sich in Not an ihn wenden. Auch wenn es zuerst nicht so scheint, ist diese Frau ihm nicht egal. Zu Anfang hört er gar nicht auf sie und lässt sie schreien. Warum das? Uns scheint das, mich hat es verwirrt. Hat der Jesus nicht ein besonderes Herz für verlorene Schafe? Aber der Jesus hat ein viel höheres Ziel, als nur ihre Not zu lindern. Er möchte den Glauben der Frau sichtbar machen. Und aus diesem Grund schickt er diese Frau, diese leidgeprüfte Frau, in eine Glaubensprüfung. Von der Leidprüfung in eine Glaubensprüfung. Und heraus kommt ein wunderbarer Glaube, ein bewährter Glaube, der ihm wertvoller ist wie köstliches Gold. In einer scheinbar barschen Antwort stellt der Herr Jesus seinen Auftrag klar. Ich bin zuerst gekommen zum Haus Israel und nicht zu den Heiden. Zur Verdeutlichung dieser Wahrheit benutzt er ein recht kurzes Bild aus dem Alltag. Er sagt, man nimmt keine guten Lebensmittel, um die Hunde zu füttern, während die eigenen Kinder hungern. Ein Satz. Aber in diesem Beispiel bezeichnet der Jesus das Volk Israel als die Kinder und diese heidnische Frau, die bittend vor ihm steht und sich an ihn wendet, als Hund. Schauen wir auf die Frau. Wie reagiert sie? Erhebt sie sich? Empört sie sich über so viel Ausländerfeindlichkeit? Resigniert sie? Nein, sie beugt sich unter das Urteil oder die Beurteilung des Herrn Jesus und antwortet: Ja. Ja, ich bin ein Hündlein. Ja, ich bin ein Nichts. Diese Erkenntnis ist die erste Hälfte dessen, was einen großen Glauben ausmacht. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Nichts. Was ist jetzt die andere Hälfte dessen, was den Glauben dieser Frau zu etwas Besonderem machte, zu einem großen Glauben? Die Frau antwortet ja dem Herrn Jesus weiter und sagt: Und doch essen die Hunde von den Brotstückchen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Was meint sie damit? Die Krumen, die vom Tisch der Herren, der Hunde fallen, dienen den Hunden zur Nahrung. Zwei wichtige Aussagen finden wir in dieser Antwort. Erstens, der Herr der Kinder, sagt sie, ist auch Herr der Hunde. Und zweitens, der kleinste Teil dieser Brosamen von der Gnade der Herren reicht aus, um die Not der Hunde zu lindern. Welch ein Bild hat sie von dem Herrn Jesus? Von sich selber sagt sie: Ich bin ein Hund. Und auf der anderen Seite sagt sie: Ja, du bist zwar Herr der Kinder, aber auch Herr der Hunde. Und ein kleiner Krümel von deiner Gnade, von deinem Tisch, reicht aus für meine Not. Auf dieses Bekenntnis kann der Jesus nicht anders und lobt den Glauben der Frau. Er bezeichnet diesen Glauben als großen Glauben. Großer Glaube bleibt nie ohne Folgen. Gott selbst gewährt dieser Frau ihre Bitten, und als sie heimkommt, findet sie ihre befreite und geheilte Tochter ruhig auf dem Bett liegen. Frieden ist in ihrem Haus eingekehrt. Nun haben wir die Antwort aus diesem Text herausgearbeitet auf die Frage: Was macht großen Glauben aus? Was macht einen Glauben aus, der einen Pokal im Himmel bekommt? Einen Glauben, der Ewigkeitswert hat. Was war das? Es ist, klein von sich selbst und groß von Gott zu denken. Das ist der Preis, den wir tun müssen. Das ist die Antwort auf das, was Christus in mir ausmacht. Wie denke ich über mich? Und wie denke ich über meinen Herrn? Es ist das, was Wert im Himmel hat. Ist das etwas Schwieriges? Wirst du und ich jemals die Möglichkeit haben, einen Nobelpreis zu bekommen? Ich glaube, die Zeit ist bei mir dahin. Werden du und ich jemals die Möglichkeit haben, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu bekommen? Mit meiner Figur sieht es bei mir schlecht aus. Werden du und ich jemals die Möglichkeit haben, groß in dieser Welt zu werden und geehrt zu werden? Wollen wir das überhaupt? Aber du und ich, wir beide haben die Möglichkeit, von unserem Vater im Himmel geehrt zu werden, von unserem Herrn Jesus selbst. Wir dürfen die Möglichkeit in Händen haben für einen großen Glauben. Und die Voraussetzungen dafür sind so, dass du und ich, jeder von uns, die erfüllen können. Wir können klein von uns und groß von unserem Herrn denken. Ganz einfache Zutaten für eine großartige Sache. Das hat mich begeistert. In dem Text steckt vielleicht noch viel, viel mehr drin. Aber ich möchte es bei dieser einen Sache belassen. Und ich möchte und ich wünsche mir, dass du und ich heimgehen und dass das unser Herz bewegt. Wie komme ich zu einem großen Glauben? Wie kann ich mit einem großen Glauben meinen Herrn Jesus ehren? Klein von mir und groß von ihm denken. Zwei ganz einfache Dinge. Ist das wirklich alles, was einen großen Glauben ausmacht? Reden unsere Tage nicht davon, dass andere Dinge großen Glauben ausmachen? Wir hören oft Stimmen oder Berichte von Leuten, die Wunder vollbringen. Wir lesen Berichte von Heilungen, von großartigen Glaubenswerken. Sind das nicht eigentlich die Dinge, die dieses Urteil großer Glaube verdient haben? Wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, und das ist doch der einzige Maßstab, wenn es um unseren Glauben geht, dann ist bei beiden Berichten, wo der Herr Jesus von großem Glauben redet, genau das die Voraussetzung gewesen, klein von sich selbst und groß von ihm zu denken. Ich möchte noch ein wenig praktischer werden. Wenn wir das so begriffen haben, großer Glaube entsteht, wenn ich klein von mir und groß von ihm denke, dann stellt sich doch die Frage, findet diese Wahrheit, findet diese Erkenntnis in deinem und meinem Leben Grund, guten Grund, damit sie aufgehen kann und Früchte tragen kann? Denke ich, denkst du, wirklich gering von dir selbst? Überleg einmal, wie ist deine Einschätzung deiner eigenen Person? Und denkst du im Gegenzug davon wirklich groß von deinem Heiland? Ich habe mich das gefragt und habe in mein Leben hineingeschaut. Im ersten Moment habe ich gesagt, ja, ich bin ganz und gar von der Gnade meines Herrn abhängig. Das stimmt. Und das glaube ich auch. Und so lebe ich auch. Aber ist das alles? In Philipper 2 stellt der Apostel Paulus uns die Denkart unseres Herrn vor, des Herrn Jesus. Er schreibt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das war die Einstellung, die Denkart, die der Herr Jesus von sich hatte. Er hat ganz klein von sich gedacht. Er verwirklichte sich nicht selbst, sondern im Gehorsam gegenüber seinem Vater entäußerte er sich, schreibt der Apostel Paulus. Er fragt nicht nach seinem Willen, sondern nach dem Willen seines Vaters. Dieses Entäußern, spricht es nicht von Selbstverleugnung anstatt von Selbstverwirklichung? Er selbst hat gesagt, ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Hier sehen wir, wie er von sich dachte und von seinem Vater im Himmel. Ich habe mich gefragt, wie sieht das in meinem Leben aus? Die erste Frage, wo ich so konkret für mich geworden bin, war die Frage, wie oft denke ich während meines Alltages an den Herrn Jesus? Wie oft bete ich am Tag unter der Arbeit um die Erkenntnis seines Willens, damit nicht mein Wille, sondern sein Wille geschieht, wie es uns im Vater unser lehrt? Beziehe ich meinen Vater und meinen Heiland im Himmel in meine Alltagsentscheidungen ein oder entscheide ich grundsätzlich selbst? Entscheide ich nach meinen Wünschen, nach meinen Empfindungen, nach meinen Bedürfnissen? Ich habe mich gefragt, wie oft kommt in meinem Denken das Wort Ich mich, mir, mein vor. Ich will, ich möchte, mir soll es gut gehen. Was steht mir, war heute Morgen die Frage vor dem Schrank. Wie geht es mir? Bin ich gesund? Muss ich eine Tablette nehmen? Mein Haus, mein Auto, meine Familie, mein Geld, mein Urlaub. All das sind Dinge, die gut sind und wir dürfen sie auch genießen. Und sie dürfen auch unsere Gedanken beschäftigen. Was sie allerdings nicht dürfen, ist, dass sie der einzige Inhalt meines Denkens, meines Sinnens werden. Dann nehmen sie einen Platz ein, der Gott gehören soll. Dann werden sie zu Götzen. Unser Denken soll sich nicht um uns drehen, sondern um unseren Herrn. Es soll nicht egozentrisch, sondern christuszentrisch sein. Wie macht man das praktisch? Ich habe mich gefragt, wie komme ich dahin, dass der Herr Jesus mein Denken prägt, seine Art. Es ist ein großer Gewinn für unser Glaubensleben, wenn wir lernen, im Alltag Zwiesprache mit Gott zu führen. Das ist eine Sache, die ich vor einigen Zeit angefangen habe. Ich bin oft am Tag im Auto unterwegs, steige von einem Kunden ins Auto und fahre zum nächsten. Und in dieser Zeit singe ich ein Lied, ein Loblied, was wir heute Morgen gesungen haben, oder bete. Oft vergesse ich es auch, aber ich möchte das lernen und ich denke, das ist eine gute Übung, wie im Alltag das Denken über meinen Herrn Jesus größer werden kann und das Denken über mich kleiner werden kann. Wie er selbst in mir Raum gewinnen kann, wie es dazu kommen kann, dass ich Erfahrungen mit ihm mache. Ich befehle ihm einfach an, Herr Jesus, du weißt, wie viele Autos jetzt beim nächsten Kunden stehen und ob ich das in der Zeit schaffen werde. Oder steht da ein Kunde, der mir es so richtig geben will? Oder finde ich einen gütigen Menschen? Und ich kann es ihm in seine Hand legen. Und wenn ich aus der Werkstatt rauskomme, habe ich oft Erfahrungen gemacht, dass der Herr Jesus die Sachen geregelt hat. Erfahrungen mit ihm, die uns zeigen, dass wir einen lebendigen Herrn haben. Ich denke, das ist ein Weg, dorthin zu kommen, klein von mir und groß von ihm zu denken. Ja, unser Gottesbild prägt ja unser Denken oder wie die Bibel sagt, unser Sinnen. Wir haben das gelesen, die Gesinnung des Herrn Jesus soll in uns sein. Und Gesinnung bedeutet doch eine Lebenseinstellung oder eine Haltung zu den Anforderungen des Lebens zu haben. Und die Art, wie wir darauf reagieren, ist diese Art wirklich davon geprägt, dass ich weiß, ich habe einen großen Herrn? Bin ich mir sicher, dass er die großen Geschicke meines Lebens lenkt? Klar, ich bin ja gläubig. Ich gehe sogar sonntags hier in die Freikirche nach Traunreuth. Ich glaube, dass der Herr Jesus meinen Lebensanfang und mein Lebensende bestimmt und dass er so die große Linie meines Lebens plant und in der Hand hält. Aber der Herr Jesus möchte viel mehr. Er möchte die kleinen Dinge deines Alltags regeln, den Alltag, das, was du meinst, selber zu können. Auch dafür steht er bereit und hält die Hand offen. Hier war doch eine Frau, die große Not hatte und wir pflichten ihr bei und sagen, ja, das war schon richtig, dass diese Frau mit so einem dämonisch besessenen Tochter sich an Jesus wandte. Wer hätte ihr denn auch sonst helfen können? Aber es steht nicht in der Bibel. Stellen wir uns vor, wir hätten 4 Wochen später nach dieser Heilung diese Frau treffen können. Und wir hätten sie gefragt, na, würdest du auch heute noch sagen, dass du ein Hund bist und von den Brotsamen deines Herrn lebst? Ja, ich bin davon überzeugt, die Frau hätte gesagt, ja. Das, was ich damals erlebt habe, wie der Herr Jesus mir geholfen hat, als ich mich an ihn gewandt habe, das hat mein Leben geprägt. Tagtäglich habe ich die Erfahrungen gemacht. Nicht nur diese große Sache habe ich ihm gebracht, sondern auch mein Alltagsleben. Jeden Tag neu darf ich erfahren, es fallen Brotkrumen von seinem Tisch und die versorgen mich. Wenn wir unseren Heiland erleben, wird unser Vertrauen in ihn gestärkt. Und das ist die zweite Botschaft, die ich uns geben möchte. Ich möchte uns Mut machen, es zu wagen, den Schritt zu wagen, klein von uns und groß von ihm zu denken. Weil dann werden wir ihn immer besser kennenlernen. Dann werden wir immer mehr von ihm wissen. Und dieses Wissen wird dazu führen, immer größer von ihm zu denken. Das wird ein Kreis werden. Wir sagen oft ein Teufelskreis, aber das ist hier kein Teufelskreis, sondern ein Kreis des Segens. Wenn wir mehr von ihm wissen, wenn wir mehr mit ihm erlebt haben, wenn wir ihn erfahren haben, dann wird unser Vertrauen größer in ihn und wir werden noch mehr mit ihm erleben. Es ist nicht nur unsere Erfahrung, die unser Denken prägen wird, sondern auch das Lesen in seinem Wort wird dazu führen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Wir werden staunen über ihn und wir werden es wagen können, ihm unser Vertrauen auch in Alltagsdingen zu schenken. Wir lesen gerade im Hauskreis in Hufschlag die Offenbarung. Wir haben gerade angefangen. Und gleich in dem ersten Kapitel wird uns der Herr Jesus vorgestellt. Er leuchtet so ganz besonders. Im ersten Vers heißt es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Gott stellt seinen Sohn vor unsere Augen. Gott zeigt uns Dinge an seinem Sohn, die wir selber vielleicht noch gar nie entdeckt haben. Und dann liest man, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Ja, das ist unser Herr Jesus. Und der uns gemacht hat zu Königen und Priestern, seinem Gott und Vater, unser Herr Jesus. Und wir schauen ihn an. Und ein paar Verse weiter lesen wir, er sagt, ich bin der Erste und der Letzte auf dieser Erde. Aha, da wird es so richtig praktisch, schon für den Alltag. Er steht über den Dingen. Ich bin der Allmächtige, sagt er. Ich habe alle Kraft. Und wir staunen darüber. Aber wie wichtig ist es, dass das nicht nur ein Staunen, eine Erkenntnis bleibt, sondern dass du und ich diesen Allmächtigen in unserem Leben erlebt haben. Die Frau, die wir vor uns haben, hat es gewagt. Sie hat gesagt, ja, ich bin ein Hund und du bist groß und von deiner Gnade lebe ich. Und deshalb wende ich mich konkret mit meiner Not an dich, Herr Jesus. Hilf mir. Und der Jesus hört zu. Sie hat sich ganz bewusst in die Abhängigkeit von dem Herrn Jesus gegeben und ist nicht enttäuscht worden. Wie sieht das konkret in deinem und meinem Leben aus? Wenn wir morgens aufstehen, uns tut nichts weh, kommt dann in unserem Kopf der Gedanke auf, ich werde den Tag schon schaffen. Oder schaffen wir es, niederzuknien und zu sagen, Herr Jesus, ich schaffe den Tag nicht, ich bin ein Hund. Aber ich möchte den Tag aus deiner Hand nehmen. Ich möchte mit dir Erlebnisse machen. Ich möchte erfahren, dass das, was wir heute Morgen gesungen haben, dass wir einen großen Herrn haben, denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut, dass das geschieht heute in meinem Alltag. Befehle ich morgens die Begegnungen des Tages meinem Herrn an und bitte ihn, auch wenn schwierige Menschen mir begegnen, das Segen in ihrem Leben durch mich vielleicht zustande kommen kann. Wenn ich in Krankheit und Not bin, vertraue ich allein auf den Arzt und die Medizin oder rede ich auch mit meinem Herrn darüber? Vor einer langen Autofahrt knien wir nieder und sagen, Herr, bewahre uns, schenk, dass keine Pannen geschehen, dass wir niemanden gefährden und auch niemanden verletzen. Das sind alles Dinge, die konkret machen, denke ich wirklich, klein von mir und groß von meinem Herrn. Ein weiteres Übungsfeld für dieses Denken spricht der Herr Jesus auch im Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 33 an. Da sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden oder dies alles hinzugefügt werden. Und wisst ihr, worüber er redet? Über unsere Versorgung, über unser Geld, vielleicht auch über unsere Zeit. vertraue ich, vertraust du ihm an, dass wir versorgt werden, wenn wir nach seinem Reich trachten und nicht nach unserem Fortkommen? Können wir uns in finanzieller Abhängigkeit von unserem Herrn begegnen und sind wir überzeugt, dass er sich um alles kümmert? Wie teilst du deine Zeit ein? Wie teile ich meine Zeit ein? Was hat da Priorität? Sind es die Gemeindestunden, der Hauskreis, das Abendmahl? Sind das so Fixpunkte in deinem Terminkalender, um das sich alles andere einsortieren muss? Wo sich alles andere unterordnen muss? Na, Dienstagabend kann ich leider nicht. Dienstagabend ist Hauskreis. Gibt es dieses Denken bei dir und mir? Sind wir überzeugt davon, dass das zu großem Glauben führt, zu großem Gewinn für dich und mich? Traue ich Gott zu, dass er dann die Defizite ausfüllt, wenn ich anstatt nochmal in die Bücher zu schauen und mich zum fünften Mal für die Klassenarbeit vorzubereiten, zum Hauskreis gehe? Traue ich ihm zu, dass das, was ich am Sonntag nicht tue, weil ich seinen Tag ehren will, auch am Montag noch schaffe? Gott steht bereit und hält Ausschau nach unserem Vertrauen zu ihm, nach unserem Glauben, nach unserer Einstellung, wie denke ich von mir und wie denke ich über ihn. Er sehnt sich danach, zu segnen, zu heilen, Gutes zu tun, wie auch hier bei der Frau. Auch wenn er anfangs so getan hat, als würde er nicht auf sie reagieren. Im Grunde hat er geheilt, bevor die Frau nach Hause kam. Es war schon alles erledigt, als sie heimkam. Er sehnt sich danach, zu segnen. Den, der klein von sich und groß von ihm denkt, wagen wir es. Geben wir ihm das, was ihm doch eigentlich gehören sollte, nämlich unser ganzes Vertrauen. Ich möchte mit einem Versprechen schließen, was Gott seinem Volk gegeben hat im Alten Testament, als sie so träge geworden sind, dieses ganze Vertrauen auf ihren Gott zu setzen, wo sie angefangen haben, all die Ernte und was sie so hatten, für sich zu behalten, weil es könnte hier eine Hungersnot kommen. Und Gott ermuntert sie und erbaut sie und sagt, bringt doch den ganzen Zehnten, also alles, was ihm gehört, in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich nicht euch die Türen und die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Prüft mich doch. Wag es. Wag es, klein von dir und groß von deinem Herrn zu denken. Dann wirst du das Prädikat bekommen, großer Glaube. Und Segen wird aus seiner Hand zu dir fließen, zu mir fließen. Und das wünsche ich uns auch als Gemeinde. Amen.